Sie hören Gisa Pauli, Venezianische Liebe, gesprochen von Tanja Fornaro, eine Produktion des Audiomedia Verlags.
Tischkarten, weiße Schleifen, das blaue Strumpfband, das alte Spitzentaschentuch ihrer Großmutter, der Tischschmuck. Wenn sie an ihr Gepäck dachte, wurde ihr schlecht. Ein einziger Koffer allein für die künstlichen Blumen. Hoffentlich fand sie einen Träger, der sie nicht übers Ohr hauen wollte. Als sie vor einem halben Jahr den Palazzo, die Kirche und einen Pfarrer mit starken Nerven ausgesucht und die ersten Vorbereitungen getroffen hatte, war sie an einen Dienstmann geraten, der ihr weismachte, eine zarte Frau wie sie könne unmöglich das leichte Handgepäck mit eigener Muskelkraft befördern. Er hatte tatsächlich Donna Tenera gesagt und prompt war sie auf seinen italienischen Charme reingefallen. Bis zur Tür des Palazzos hatte er dann so viel von seinen mutterlosen Kindern, den Kosten für die Beerdigung seiner geliebten Gattin und der teuren Medizin, die sein Vater benötigte, erzählt, dass Maria sich genötigt gesehen hatte, das vereinbarte Honorar zu verdoppeln. Dass er anschließend beschwingten Schrittes auf die Tür des Devil's Forest, eines düsteren Pubs in der Calle degli Stagneri, zuging, hatte ihr zu denken gegeben. Und dass er, als sie eine Stunde später wieder daran vorbeilief, noch immer dort an der Theke stand, erst recht. Sowas sollte ihr nicht noch einmal passieren. »Wir beginnen nun mit dem Landeanflug auf Venedig. Bitte schnallen Sie sich an und bringen Sie die Rückenlehne Ihres Sitzes in eine aufrechte Position.« Eine Wolke zerriss, als wäre sie vom Flügel des Flugzeugs berührt und beschädigt worden. Maria sah den fliegenden Wolkenfetzen nach, wie sie zerfransten und sich auflösten. Hoffentlich war es vernünftig gewesen, dass Amelie sich für den hauchzarten Schleier entschieden hatte, der so empfindlich war, dass Cyril sich die Nägel manikürt und die Hände eingecremt hatte, ehe er ihn in die Hand nahm. Angeblich konnte man ihn schon mit eingerissener Nagelhaut oder einem nachlässig gefeilten Nagel ruinieren. Amelies Hochzeit. Ihr Baby heiratete. Das Glück flatterte in Maria, als sie daran dachte, wie überwältigt sie gewesen war, als sie ihr Kind zum ersten Mal im Arm gehalten hatte, als Amelie laufen lernte, als sie ihre ersten Worte sprach, als sie eingeschult wurde. Dann ihr erster Freund, Abitur, Studium und nun die Hochzeit in Venedig. Die feinen Stiche des Unglücks, die sie mahnten, wischte sie beiseite. In diesen Tagen würde sie sich die Vergangenheit nicht vorhalten. Die Entscheidung, die sie vor vielen Jahren getroffen hatte, warf immer wieder ihre Schatten über die Zukunft. Aber in Venedig würde sie nur aufblicken, wenn die Sonne schien. Basta. Unter ihr lagen die Boote zwischen den Inseln wie bunte Perlen auf blauem Samt, winzig und wie zufällig hingeworfen. Was würde sie tun, wenn die Glasperlen, mit denen die Servietten dekoriert werden sollten, den Flug und die rüde Handhabung der Gepäckstücke am Flughafen nicht unversehrt überstanden? Eigentlich hätte es ja sowieso viel mehr Noblesse gehabt, die Perlen vor Ort von einem der Glasbläser auf Murano herstellen zu lassen. Aber nun war es für diese Entscheidung zu spät. Solche Spezialisten hatten viel zu tun. Aufträge von heute auf morgen? Impossibile, Signora! Während das Flugzeug sank, trat Venedig aus dem Spielzeugparadies hervor und wurde zu einer Stadt aus Häusern, Plätzen, Türmen und Gassen. In welchem Turm sollten die Hochzeitsglocken läuten? Maria drückte die Nase ans Fenster, konnte aber die Kirche, in der Amelie heiraten würde, nicht ausmachen. Sie musste sich unbedingt vergewissern, dass das Glockengeläut keiner Rationalisierungsmaßnahme zum Opfer gefallen war. Wenn sie San Zaccaria verließen, musste auf jeder Piazza Venedigs und in jeder Gasse zu hören sein, dass eine venezianische Liebe ihr Happy End gefunden hatte. Ein Sohn der Stadt schloss den Bund fürs Leben.